Okay, hallo, ich begrüße Sie, dann fangen wir an. Lassen Sie mich mal ein paar kurze verbindende Worte sagen. Wir hatten ja in der vergangenen Woche dieses sehr ausführliche und gute Referat über die Kibbutzerziehung und Ihnen ist klar geworden, dass die Kibbutzim, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die neue Besiedlungsbewegung im damaligen Mandatsgebiet Palästina, dem späteren Staat Israel, vorbereitet haben, so eine Art infrastrukturelle Arrondierung des späteren israelischen Staatsgebietes vorbereitet haben. 1947, 48, das können wir dann nachher diskutieren, entsteht der Staat Israel im sogenannten Unabhängigkeitskrieg in Grenzen, die andere waren, als sie heute sind. Und nun, und das werden wir bei diesem Referat sicher hören, wird also ein jüdischer Nationalstaat gegründet. Und wie Sie ja auch der Presse in den letzten Wochen und Monaten entnehmen konnten, ist bis heute nicht klar, was genau heißt hier eigentlich ein jüdischer Staat. Und das schlägt sich dann vor allem auch im Bildungswesen nieder. Das werden wir nachher nochmal diskutieren. Also wie gesagt, die Kibbutzim haben so eine Art historische Grundlage gelegt, was nicht heißt, dass sie ja schon vor der Staatsgründung natürlich ein Schulwesen, jüdisches Schulwesen gegeben hat, aber wie das dann seit 1948 sich dargestellt hat, das hören wir dann jetzt. Ja, bitte.
Hallo, also wir stellen euch heute das Bildungssystem Israels vor und zuerst kommt die Gesellschaftsstruktur und dann stellen wir euch das Bildungssystem und zum Schluss dann die Probleme und die Lösungsstrategien. Und Israel ist die Heimat einer ethnisch-religiösen, kulturellen und sozial äußerst vielfältigen Bevölkerung. Israel wurde im Jahr 1948 gegründet. In der Unabhängigkeitserklärung wurde der Staat damals als jüdischer Staat im Lande Israel. Gut. Und als der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen sollte, beschrieben. Seit 1959 besagt das Rückkehrgesetz das Recht auf Einwanderung und Staatsbürgerschaft jeden Verwandten des jüdischen Volkes zu. Und die Bevölkerung war Ende 1948 um die 870.000 und davon waren 82,12% Juden und 17,88% muslimisch, christliche und russische Araber. Und russischer Araber ist eine Religion, die übersetzt wird als göttliche Einheit und die Religionsgemeinschaft wurde 1010 gegründet. Und wenn man jetzt sich jetzt 2007 anschaut, liegt die Einwohnerzahl schon bei über 7,24 Millionen Menschen und davon sind 75% Juden, 2,6% Araber und 4,4% Personen ohne Religionszugehörigkeit. Und die aktuelle Struktur der Gesellschaft beruht auf den historischen Einwanderungswellen. Von 1948 bis 2006 sind über 3 Millionen Menschen zugewandert und davon kamen 68,2% aus Amerika und Europa und 30,8% aus Asien und Afrika. Heutzutage leben in Israel mehrere verschiedene jüdische Gruppen. Sie sehen sich zwar alle zugehörig zur jüdischen, israelischen Nation, aber unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Herkunft, der Kultur, der Lebensweise und ihrer Identität. Und als erstes stelle ich euch die Aschkenasim vor. Es ist die Bezeichnung eigentlich für die Gründergeneration der Juden, die hauptsächlich aus Mittel- und Osteuropa stammen. Und sie trugen zur Bildung des Staates Israel erheblich bei, und denn sie schrieben die Unabhängigkeitserklärung von 48. Und dieses Fundament half Israel, ein modernes Staatssystem zu entwickeln. Und aus ihrem Nachkommen entwickelte sich die kulturelle, die wirtschaftliche und die militärische Elite. Und die orientalischen Juden werden auch Mizrachim genannt, ist der in Israel gebräuchliche Name für aus Asien und besonders aus dem Nahen Osten stammende jüdische Bevölkerung. Sie sind die zweitgrößte Gruppe in Israel und unterscheiden sich von den aus Europa stammenden Juden durch ihre Kulturtradition und Bräuche. Und besonders in der ersten Zeit nach der Staatsgründung war es für die meisten ein Kulturschock, in ein von Europa geprägtes Land zu kommen. Die neuen Einwanderer wurden zum Teil in verlassenen Dörfern oder in provisorischen, aufgerichteten Zeltstätten untergebracht. Und gerade die soziale Kluft zu den Aschkenasien vertiefen die Unterschiede. Und sie stehen eigentlich hinter den Parteien, welche sich für ihre eigenen Interessen einsetzen. Die russischsprachigen Juden stellen ein Fünftel aller jüdischen Staatsbürger dar. Und die kommen aus der Sowjetunion bzw. deren Nachfolgestaaten. Und sie wählten damals den jüdischen Staat bewusst als neue Heimat, weil sie aus zionistischen Gründen nach Israel kamen. Das heißt, sie folgten einer politisch-religiösen Bewegung mit dem Ziel, einen jüdischen Nationalstaat in Palästina zu errichten. Und die Eingliederung erfolgte ohne Probleme aufgrund ihres hohen Bildungsgrades. Und ab den 80er Jahren war die Motivation, nach Israel auszuwandern, eine Zusammenführung der Familie. Ihre Sprache ist immer noch ihre Muttersprache und sie leben ihre Tradition weiter. Und es folgt allerdings jetzt ein langsamer Identitätswechsel und der wird eingeleitet durch die Schule, die Medien, die Armee und auch durch den Konsum. Die äthiopischen Juden, auch Beita Israel, also Haus Israel genannt, stammen aus Äthiopien und wurden erst 1975 von israelischen Rabbinern als Juden anerkannt. Und heute leben eigentlich fast alle äthiopischen Juden in Israel. Und das kommt daher, weil die Regierung von Israel zwei sogenannte Operationen Moses 1984 und Salomon 1991 unternahm. Und hierbei wurden zehntausende Menschen nach Israel umgesiedelt. Und die Äthiopier unterscheiden sich stark von den anderen Zuwanderungsgruppen, besonders weil sie einen relativ niedrigen Bildungsstandard haben. Die ethnische und kulturelle Vielfalt kommt von den Gründervätern des Zionismus und des Staates Israel, denn sie haben sich damals als Ziel gesetzt, die im Exil Verstreuten zu einer homogenen jüdisch-israelischen Nation werden zu lassen. Und dieses Schmelztiegel-Konzept ist die Schaffung von Verhaltensmustern, die die verschiedenen Kulturen und Werte einer heterogenen Einwanderergruppe vermischen und sie dann einwürde, um sie dann in die existierende Gesellschaft aufzunehmen. Am Anfang ging das Konzept in Israel auch ganz gut auf, aber nachdem die Masseneinwanderung von russischen Juden und orientalischen Juden zunahm, wurde es immer schwieriger, denn sie hatten ihre eigenen Erfahrungen in Politik und ihren eigenen Lebensgewohnheiten gesammelt und waren eigentlich nur bedingt einverstanden, sich eingliedern zu lassen. Abraham Burg, wie ihr auf dem Bild seht, war ehemaliger Sprecher der Knesset, also des Einkammerparlamentes in Israel und Vorsitzender der Jewish Agency, sagte. Also habe ich jetzt ein kleines Zitat, was ich finde, was dieses Ganze eigentlich ganz gut beschreibt. Während vier Jahre haben wir an den Melting Pot, an den Schmelztiegel geglaubt. Das Rezept war einfach. Man nehme zwei Marokkaner, zwei Russen, zwei Äthiopier, man schüttelte sie gut. Und dann, siehe da, haben wir einen neuen israelischen Prototyp, bei dem alles israelisch aussieht. Nach ein paar Jahren aber erkennt man, dass jeder seine eigene Identität behalten will. Israel verändert sich heute von einer Schmelztiegelgesellschaft zu einer Mosaikgesellschaft. Heute sind wir der Überzeugung, dass wir nur harmonisch zusammennehmen können, wenn jeder Mosaikstein seine Identität innerhalb des Ganzen verwirklichen kann. Die kulturelle und die ethnische Vielfalt in Israel dehnt sich durch die Zuwanderung von nichtjüdischen Arbeitskräften aus Südostasien, Rumänien, Polen und vielen anderen Staaten aus. Somit entstehen die Probleme im Alltag, wie die Ausbildung der Kinder, die Sozialversicherung. Und das Konzept des Schmelztiegels ist auch hier an seine Grenzen gekommen, besonders auch, weil das Familienrecht auf einer religiösen Grundlage, wie vorhin gesagt, basiert. Die arabische Bevölkerung ist mit 1,4 Millionen ein wichtiger wirtschaftlicher, sozialer und auch politischer Faktor für Israel. Sie unterscheiden sich von der jüdischen Bevölkerung durch ihre Religion, ihre Geschichte, ihre Sprache, Kultur und Lebensweise. Auch die arabischen Bevölkerung war nie eine einheitliche Gruppe. Und die Unterschiede beruhen hauptsächlich auf der religiösen Ebene. 2006 waren 81,5% Muslime, 10,3% Christen und 8,2% Drusen. Die meisten israelischen Araber sehen sich mehrheitlich in einer Doppelidentität. Das heißt politisch und rechtlich als Staatsangehörige von Israel, aber national und kulturell als Palästinenser. Und große Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben sie 1992 auf die neue Regierung gesetzt, denn hier wurde das Budget dann auch für die arabischen Ortschaften erhöht und auch wurde die Minderausstattung der arabischen Schulen versucht zu überwinden. Junge Araber und ihre jüdischen Altersgenossen scheinen eigentlich auf den ersten Blick oberflächlich ziemlich ähnlich zu sein, zum Beispiel wenn man auf ihre Kleidung achtet oder ihren Musikgeschmack. Doch die Kluft zwischen ihnen ist riesig aufgrund ihrer Wurzeln. Und diese wird durch die soziale und wirtschaftliche Lage verstärkt. Ein Beispiel ist, dass sich trotz Bevölkerungswachstum der Anteil der Araber, die Landbesitz haben, sich stark verringert hat. Diese räumliche Einengung hat sich erheblich auf die Wohnraumsituation ausgeübt. Und alle kulturellen Angebote, Dienstleistungen, Sport und auch die Bildung leiden unter diesen Entfaltungsmöglichkeiten durch diese begrenzte räumliche Situation. Aber trotzdem hat sich die Gesellschaft durch die Modernisierungsschübe verändert. Sie förderten eine wachsende Mobilität und auch die Auflösung der traditionellen Familienstruktur. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Geburtenrate abnahm und auch mehr Frauen arbeiten gingen. Besonders wichtig ist auch, dass der Bildungsstandard sich erhöhte. 1985 hatten lediglich 8,5% eine Schulausbildung von mehr als 12 Jahren und 2006 hat sich die Zahl auf 19,2% mehr als verdoppelt. Auch die akademische Ausbildung nahm von 1985 mit 4,8% bis 2006 auf 12,3% stark zu. Wenn man das jetzt allerdings im Vergleich zu der jüdischen Bevölkerung sieht, ist der Prozentsatz immer noch sehr, sehr niedrig. 2006 besuchten 46,2% der jüdischen Staatsbürger länger als 12 Jahre die Schule, also fast die Hälfte, und 29,5% haben einen akademischen Abschluss. Jetzt werde ich noch kurz was zu der Rolle der Frau sagen. Und das Bild der selbstbewussten und gleichberechtigten israelischen Frau stimmt nur bedingt. Das Wahlrecht für Frauen wurde schon im Jahr 1920 durchgesetzt. Und wenn man dieses Bild von der israelischen Soldatin, die im Militär ihren Wehrdienst ableisten kommt, daneben kommt noch die erste Frau im Amt des Ministerpräsidenten 1969 hinzu. Doch wenn man eigentlich in die Realität blickt, ist der visuelle Vergleich einer modernen und emanzipierten Tel Aviverin und einer Bewohnerin eines ultraorthodoxen jüdischen Viertels enorm. Und nicht nur die sozialen Realitäten oder die traditionspflichtigen Auffassungen, sondern eigentlich vorwiegend das religiöse Wertesystem steht der vollen Gleichberechtigung entgegen. Wie oben schon erwähnt, werden alle Familienrechtsfragen nach Religionszugehörigkeit entschieden. Und wie in anderen monotheistischen Religionen gelten in Judentum Frauen und Männer als nicht gleichwertig. Und die Frauen sind somit auch jahrhundertlang Traditionen unterworfen. Ein Beispiel ist, dass eine Frau die Scheidung nicht einreichen darf. Und wenn sie sich trotzdem drängt, muss ihr Mann einen sogenannten Scheidungsbrief ausstellen, damit sie wieder heiraten kann. Die Veränderung im Sozialgefüge werden durch die andauernd demografischen Veränderungen ausgewirkt und wirken somit auch auf die israelische Gesellschaft ein. Zwischen 1970 und 2006 verringerte sich der Arbeitnehmeranteil in der Landwirtschaft von 8,8% auf 1,8%, in der Industrie von 24,3% auf 15,7% und im Bauwesen von 8,3% auf 5,3%. Und dagegen erhöhte sich der Anteil der Dienstleister von 49,9% auf 63,6%. Und dieser Trend bleibt ja natürlich nicht ohne Auswirkungen auf den Lebensstandard und die Lebensweise. Und die Kluft wird zwischen Reich und Arm trotz dieser steigenden Lebensstandards immer größer. Mitte der 70er Jahre galt Israel als Staat mit einem geringen Sozialgefallen. Das Durchschnittseinkommen der arabischen Staatsbürger liegt heute noch unter dem der jüdischen Niedrigverdiener. Jüdische Familien, die unterhalb der Armutsgrenze leben, verringerte sich von 2004 bis 2006 von 16 auf 14,7%. Dagegen erhöhte er sich bei den arabischen Familien von 50 auf 54%. Und 52% der in Armut lebenden Kinder gehört der arabischen Bevölkerung an. Das Wohlstandsgefälle hat allerdings auch religiöse und soziale Hintergründe, denn die ärmsten jüdischen Städte sind unter anderem Jerusalem und Bene Berak, und diese haben einen hohen Bevölkerungsanteil an ultraorthodoxen Juden. Um die 30% der Jerusalemer Ultraorthodoxen haben ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. Und in ganz Israel liegt der Prozentsatz bei 25%. Und die Ultraorthodoxen betonen ihre gewollte Bedürfnislosigkeit und nicht mehr jeder zweite Mann geht arbeiten. Die negativen Auswirkungen der Globalisierung, die instabile regionale Situation, der zeitweilige drastische Rückgang der Tourismuseinnahmen sowie die gestiegenen Militärkosten verschlechtern die Wirtschaftslage und beeinflussen natürlich auch den Arbeitsmarkt und vergrößern dadurch dann letztendlich auch die Schere zwischen Arm und Reich. Ich möchte nun noch auf das israelische Verteidigungsarmee Zahal eingehen. Sie wurde im Gründungsjahr aus den bisher bestehenden Armeen gebildet. Bis heute ist die Armee der wichtigste und bedeutendste Arbeitgeber in Israel und sie ist auch im Alltag allgegenwärtig. Sie verfügt über den höchsten Anteil von Soldatinnen und Soldaten in Bezug zur Bevölkerung weltweit. Zahal gilt als Armee des Volkes und auch als Schule der Nation. Und dieses beruht auf der Tatsache, dass Angehörige aus nahezu jeder israelischen Familie, mit Ausnahme von den arabischen und ultraorthodoxen jüdischen Bevölkerung, den Armeedienst aus eigener Erfahrung kennt. Die Armee hat sehr viel zum Schmelztiegelkonzept beigetragen, denn sie vereint alle Ethnien und hat zur staatsbürgerlichen, patriotischen Erziehung neben der Schule beigetragen. Und eine andere wichtige Funktion war die schnelle Eingliederung von neuen Einwanderern.
Ja, alles klar. Und vielleicht nur eine Erläuterung, aber Sie haben es ja schon gesagt, zu dieser Frage nach dem israelischen Familienrecht. Sie haben ja gehört, es ist eine sehr heterogene Bevölkerung. Und das hatte dann zur Folge, dass man mit der Staatsgründung 1948 das Familienrecht des Osmanischen Reiches übernommen hat. Das Osmanische Reich hatte ein Familienrecht, wonach Religionszugehörigkeit, Heiraten, Scheidungen, Beerdigungen und demnach dann übrigens auch Erbfragen nicht nach einem allgemein gültigen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt worden sind, sondern nach den jeweiligen religiösen Vorschriften. Das heißt, dass man zwar heute in Israel beliebig Männer und Frauen, Männer und Männer, Frauen und Frauen zusammenleben kann, aber heiraten im Sinne eines rechtsverbindlichen Vertrages kann man nur vor einem Rabbiner, einem Mullah, einem Priester oder einem Pastor. Das ist natürlich ein gewisses Problem und Sie haben darauf hingewiesen und daraus können Sie jetzt schon schließen, dass diese Spaltungen sich dann auch im Bildungswesen niederschlagen werden. Sie hatten dann zum Schluss noch darauf hingewiesen, dass in der israelischen Armee, und es ist derzeit in Israel ein großes innenpolitisches Streitthema, die orthodoxen, die ultraorthodoxen jungen Männer und Frauen nicht zur Armee gehen müssen, sondern das war einer der politischen Kompromisse zu Beginn der Staatsgründung in den 1940er, 1950er Jahren, dass man gesagt hat, dass ultraorthodoxe junge Männer und Frauen, also vor allem junge Männer, für die man das Studium der Heiligen Schriften, also der Tora, der fünf Bücher Moses, der Hebräischen Bibel und des Talmud, das Wichtigste im Leben überhaupt sind, deswegen von der Wehrpflicht befreit sind, was in dem Augenblick zum Problem wird, in dem diese ultraorthodoxe Bevölkerung demografisch anwächst und also mit anderen Worten ein schrumpfender Anteil mehr oder weniger säkularer junger Leute die Last also der Landesverteidigung zu übernehmen hat. Und die ist, da wird es angedeutet, in Israel nicht unerheblich. Die jungen Männer müssen in aller Regel mindestens 3 Jahre zum Militär gehen. Bei den jungen Frauen sind es, glaube ich, 1,5 bis 2. Das ist außerordentlich lange und das ist kein Zuckerschlecken. Also nicht nur, dass es gefährlich ist, weil das natürlich eine Region ist, in der es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, sondern das ist schon auch dann immer wieder die Einübung in den Ernstfall, der dann gelegentlich auch tatsächlich eintritt. Ja, soweit, klar? Gut, dann.
So, dann erzähle ich jetzt noch einiges zum israelischen Bildungssystem seit der Staatsgründung. Und zwar ist es so, dass das israelische Erziehungswesen, vor allem das, welches sich in den letzten 60 Jahren entwickelt hat, vor allem ein Spiegelbild eines Landes ist, das sich sowohl politisch und ökonomisch, aber auch vor allem was seinen sozialen Kontext und die gesellschaftlichen Werte angeht, enorme Fortschritte gemacht hat. Dennoch, seit seiner Gründung war und ist Israel ein Einwanderungsland und hat sich auch immer als solches verstanden. Vor allem dann die Masseneinwanderung seit der Staatsgründung und vermehrt dann seit den 1950er Jahren führten dann viele bildungsferne Schichten in das Land, um die es dann nun ging, zielgruppengerecht zu integrieren. Dementsprechend war auch ein wichtiger Auftrag des Bildungssystems, die heranwachsenden Individuen dann unabhängig von ihrer geografischen und vor allem ihrer kulturellen Herkunft in das soziale Leben des neu gegründeten demokratischen Staates zu integrieren. Es herrschte vor allem akuter Schul- und Lehrermangel, aber auch neue Schulbücher, vor allem auch Lehrpläne mussten neu entwickelt und umgesetzt werden. Diesen Herausforderungen versuchte erstmal das Bildungsministerium vorab durch eine zentralistische Struktur zu begleichen, das heißt durch strikte Vorgaben der Prüfungsordnung und Curricula im gesamten Land. 1949 wurde dann die gesetzliche und kostenlose Schulpflicht vor allem für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren eingeführt. Wenige Jahre später kam es dann 1953 zur Verabschiedung des State Education Law, nach welchem dann erstmals den Parteien die Kontrolle der Schule entzogen worden sind und zum ersten Mal ein israelisches Schulwesen eingerichtet wurde, ein offiziell israelisches Schulwesen. Es führte auch dazu, dass zum ersten Mal ein arabischer Zweig, also das Schulsystem um einen arabischen Zweig erweitert worden ist und die allgemein zionistischen Schulen sich zu einem staatlich allgemeinen Schulwesen zusammengeschlossen haben und vor allem die religiös-zionistischen Schulen dann zu einem religiös-staatlichen Schulwesen. Nur den wenigen ultraorthodoxen Agudat-Israel-Schulen wurde halt weiterhin gestattet, dass sie ihre Lehrpläne halt autonom gestalten können, trotz staatlicher Unterstützung. Ziel dieses staatlichen Schulwesens war vor allem dann die Überbrückung unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunftshintergründe, zum Zweck dann der Formung einer neuen, einheitlichen israelisch-nationalen Kultur. Hierfür sollten dann gleiche Ausgangsbedingungen für alle Schüler geschaffen werden und man hat sich dann mit der Formel ein Lehrplan für ein Volk bedient und dann sollte halt in jeder Schule die gleichen Bücher und die gleichen pädagogischen Methoden Anwendung finden. Geht's weiter? Genau. Nachdem dann bereits in den späten 1950er Jahren deutlich wurde, dass dieser einheitliche Lehrplan einfach nicht aufging, da halt vor allem Familien aus bildungsfernen Schichten einfach schlechter einfach abgeschnitten haben im Vergleich zu anderen Schülern. Deswegen wurde 1968 eine große Bildungsreform durchgeführt, die dann auf einen problemorientierten integrativen Konzept setzte und versuchte halt vor allem durch die Errichtung einer neuen Schulart, und das war für die Klassenstufen 7 bis 9, die Junior High School. Und man hat da versucht halt gezielt Schüler halt aus unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten in eine Klasse zu packen und damit halt eine Angleichung an einen gemeinsamen Bildungsstandard dadurch halt zu erreichen. Im selben Jahr wurde dann auch die Schulpflicht bis zum vollendeten 16. Lebensjahr durchgeführt, das heißt um 2 Jahren erweitert. Seit 1978 ist dann der Schulbesuch bis zum 18. Lebensjahr freiwillig und gebührenfrei. Ja, diese Schmelztiegelambitionen sind dann auch auf scharfe Kritik gestoßen, denn es wurde einfach deutlich, dass überproportional viele Schüler, vor allem aus orientalischen, die aus orientalischen Ländern stammen, im Durchschnitt die Schule früher abbrachen und auch im Vergleich zu ihren Mitschülern immer einen niedrigeren Bildungsabschluss erreichten. Ein wichtiger Kritikpunkt war aber auch vor allem, dass sich die israelisch-nationale Melting-Pot-Kultur einfach zu stark an der Identität der westeuropäischen Juden orientiert hat und dabei vor allem auch gruppenspezifische Elemente einfach des orientalischen Judentums nicht berücksichtigt wurden. Kritisiert wurde aber auch der zentrale Ansatz, also dass fest vorgeschrieben wird, wer was lehrt. Es war eigentlich so, dass der Lehrplan eigentlich prinzipielle reformpädagogische Methoden befürwortet hat und zum Beispiel auch didaktische Prinzipien wie das selbstständige Lernen wurden eigentlich auch bejaht. Nur aber aufgrund der großen Stofffülle konnten halt solche Konzepte gar nicht zur Anwendung kommen. Und es wurde halt auch kritisiert, dass die fehlenden Freiräume halt bei der Unterrichtsgestaltung sich auch demotivierend dann auf die Lehrer ausgewirkt haben. Reagiert wurde wieder dann auf diese Problemlage mit einigen Reformen etc., die dann letztendlich zu einer Dezentralisierung des Bildungssystems geführt haben. Und da haben halt Schulen weitgehend Autonomie halt bei der inhaltlichen und pädagogischen Gestaltung des Unterrichts bekommen. Und auch den Lehrern wurde zunehmend mehr Freiraum zugesprochen. Neben der Erhöhung des Leistungsniveaus sowohl der Schüler und der Lehrer erhoffte man sich dann durch dieses Konzept eine stärkere Involvierung vor allem der Eltern in das Schulgeschehen. Im Jahr 2000 waren auch schon bereits 1/3 aller Grundschulen in den Prozess einer zunehmenden Autonomisierung eingebunden. Resultat dieses dezentralen Ansatzes ist es, dass der multikulturelle Charakter der israelischen Gesellschaft sich dann auch zunehmend im heutigen Bildungssystem widerspiegelt. Das ist nämlich so, dass bei diesem dezentralen Ansatz wurde halt auch ermöglicht, dass die Schulen sich ein eigenes Schulprofil entwerfen können. Und dementsprechend gab es dann Schulen mit musikalischem Schwerpunkt oder auch sprachlichem Schwerpunkt. Und hier wäre zum Beispiel die Mofet-Schule zu erwähnen, die sich seit 1991 gegründet hat. Und das ist halt eine Schule halt mit Schwerpunkt auf russischsprachige Neuanwanderer. Und es wird halt dort halt die russische Sprache und Geschichte gelernt und halt nach Wunsch der Eltern, weil das ja auch natürlich mit einem Kostenfaktor verbunden ist, auch auf naturwissenschaftlichen Fächer. Kritisiert wird bei diesem Ansatz, dass die Autonomie immer natürlich verbunden ist mit einem Machtverlust der übergeordneten Stelle, in dem Fall das Bildungsministerium, aber es wird halt auch kritisiert, dass vor allem die autonomen Entscheidungskompetenzen der Schulen, vor allem der Integration, entgegenwirken, weil solche Schulprofile natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden sind, die sich dann wiederum nur Familien aus sozial und materiell abgesicherten Verhältnissen leisten können. Dementsprechend sei dann die Folge Trennung zwischen Arm und Reich. Ja, zum allgemeinen Aufbau des Bildungssystems. Das staatliche Bildungssystem gliedert sich in drei Bereiche, und zwar Elementarbereich, Primarbereich und Sekundarbereich. Dabei wird wiederum inzwischen jüdischen, arabischen und erstmals seit 1977 auch drusischen Einrichtungen unterschieden. Das jüdische Schulsystem gliedert sich dann wieder in staatlich allgemeine, staatlich religiöse und unabhängige, meist jüdisch-orthodoxe Einrichtungen. Die staatlich allgemeinen und staatlich religiösen Schulen arbeiten nach unterschiedlichen Curricula-Vorgaben. Der Hauptunterschied liegt aber halt im Inhalt im Umgang mit religiösen Inhalten. Während man zum Beispiel die staatlich allgemeine Schule die hebräische Bibel als historisches Dokument behandelt, wird zum Beispiel in der staatlich religiösen Bibel in staatlich religiösen Schulen die Bibel als göttliche Offenbarung verstanden. Zudem ist es auch so, dass in den religiösen Schulen, also staatlich religiösen Schulen, auch zunehmend, also zu den weltlichen Fächern auch Halascha gelehrt wird. Das ist dann der gesetzte Teil der Überlieferung des Judentums. Und auch in den staatlich-religiösen Schulen findet sich auch jeden Tag Zeit für gemeinsames Beten. In den arabischen und russischen Schulen wird Arabisch gesprochen und auch hier hat Israel schon einige Reformen durchgeführt. Zum Beispiel wurde dann 1950 der koedukative Unterricht durchgesetzt, das heißt die Unterrichtung von Jungen und Mädchen gemeinsam in einer Klasse. Aber auch, dass zum Beispiel Jungen bzw. auch gemischte Klassen durch ein weibliches Lehrpersonal unterrichtet werden können. Auch wurde das arabische und russische Schulsystem allmählich dem staatlichen Schulsystem angeglichen und es ist halt auch öfters so, dass sich auch der Lehrplan jetzt zunehmend am staatlich allgemeinen Schulwesen orientiert.
Darf ich da gerade mal was ergänzen?
Ja, gerne.
Punkt, also was den jüdischen Schulsektor jetzt angeht, also staatlich, Sie müssen sich vorstellen, in den staatlichen Schulen in Israel gibt es keinen Religionsunterricht, so wie wir das kennen, sondern es gibt einen Unterricht in jüdischer Geschichte und hebräischer Bibel. So ist da oben also dieser erste Punkt gemeint. Dann gibt es aber auch vom Staat direkt unterhaltene religiöse Schulen. Dort wird dann auch, also der Tanach, die Bibel als historisches Buch gelehrt, aber es wird auch gelehrt, wie die angemessene, richtige jüdische Lebensführung auszusehen hat. Und das heißt dann eben Halacha, hebräisch zu deutsch Methode, Methode der Lebensführung. Und dann gibt es drittens, vor allem durch die verschiedenen jüdisch-religiösen Parteien, getragen ein unabhängiges, in aller Regel jüdisch-orthodoxes Schulwesen. Und das ist heutzutage auch also eine außerordentlich umstrittene Angelegenheit, weil dort die üblichen Lehrpläne, dass man eben auch Physik, Chemie, Informatik und dann auch vielleicht noch eine Fremdsprache lernt, außer Kraft gesetzt ist, in diesem unabhängigen jüdischen Schulwesen, wie gesagt, in aller Regel von den religiösen Parteien getragen über staatliche Subventionen, wird dann eigentlich nur so, wie wir das zu Beginn des Semesters gehört haben, also wie in den religiösen Akademien im 18. Jahrhundert, eigentlich nur noch Bibel und Talmud gelernt, so dass die jungen Leute, die dort irgendwann einen Abschluss machen, was die Wissensbestände der modernen Gesellschaft angeht, selbstverständlich nicht zureichend ausgebildet sind. Und da jetzt, was den arabischen Sektor angeht, die Frage nach der Koedukation eine Rolle gespielt hat, dann muss man natürlich sagen, dass in den religiösen Schulen, zumindest in den unabhängig religiösen Schulen, im jüdischen Sektor es natürlich auch keine Koedukation gibt. Die gehen dann vielleicht auf, das kommt gleich noch, okay, das wollte ich Ihnen nicht vorwegnehmen. Kommen wir noch auf das Thema zu sprechen, wie das jeweils mit Hebräisch und Arabisch in den unterschiedlichen Schulzwängen ist.
Ah, okay. Dann wurde halt kritisiert dadurch, dass sich halt das arabische und russische, also dass der arabische und russische Lehrplan zunehmend halt dem staatlich allgemeinen Lehrplan angeglichen worden ist, wurde halt kritisiert, dass halt die arabischen Schüler in der Schule zum Beispiel zunehmend jüdische Literatur und auch die Geschichte kennenlernen und zum Beispiel auch die Bibel als Pflichtfach für das Abitur studieren müssen und halt arabische Inhalte hingegen überhaupt nicht oder halt nur fakultativ, also ergänzend belegen können. Und auch finanziell sei das arabische Bildungssystem einfach nicht dem jüdischen gleichgestellt. Aber dazu kommt noch zum Schluss was. Okay, ja, dann ist das ist der Stand 2008. Da betreute das Erziehungssystem insgesamt 1.848.000 Kinder und Jugendliche. Davon besuchten 1.379.500 das hebräische und 468.500 das arabische bzw. arabisch-drusische Erziehungssystem. Also hier wird arabisch und drusisch zusammengefasst, wahrscheinlich, also ich weiß auch nicht warum. Und es ist so, dass auch im selben Jahr 408.000 Kinder einen staatlichen Kindergarten besucht haben, davon 315.000 jüdische Kinder und 93.000 arabische Schüler. Im selben Jahr besuchten 1.440.000 Schüler die Schulen. Nach Schultypen ergibt sich dann eine Gesamtschülerzahl, wie gesagt, von 1.440.000.
Und davon 319.000 in Primarschulen, 261.000 in Junior-Highschools und 360.000 in Highschools. Ja, zum Elementarbereich. Der Elementarbereich umfasst Einrichtungen, also vorwiegend Kindergärten. Es gibt natürlich auch private Kindergärten, aber die wurden halt hier nicht aufgenommen, weil der Prozentsatz, glaube ich, bei 0,5 oder 0,9% liegt. Der Kindergartenplatz ist für Kinder für zwischen 3 und 6 Jahren, wobei zu sagen ist, dass der Kindergartenplatz für 3- bis 4-Jährige freiwillig und natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Das letzte Kindergartenjahr aber obligatorisch und beitragsfrei ist. Und die Besucherquote liegt im letzten Jahr bei über 94%. Ziel des Kindergartens ist es, also auch wie in Deutschland, auch auf die Vorbereitung auf den Lernalltag in der Schule. Und dabei wird halt speziell im letzten Kindergartenjahr quasi jetzt eine Art Vorschule, dann halt der Schwerpunkt auf die Vermittlung von Grundfähigkeiten wie Sprachen, Zahlenbegriffe, Kreativität, Sozialverhalten und Denkfähigkeit gelegt. So, hier ist nochmal ein Schulsystem im Überblick zu sehen. Es fängt also an mit dem Kindergarten für 3- bis 6-Jährige. Danach folgt der 6-jährige Primarschulbesuch. Anschließend eine Junior High School für 2 Jahre, also 7. bis 9. Klasse. Und anschließend dann nochmal die Senior High School oder nur High School genannt für 10. bis 12. Klasse. Aber auf jedes Einzelne werde ich nochmal genauer eingehen. Und zwar nach dem Kindergarten folgt dann der 6-jährige Besuch der Primarschule. Und es ist so, dass in den unteren Klassen, das heißt bis zur 4. Klasse, ein Fachlehrer mehr, also ein Lehrer mehrere Fächer unterrichtet, um so halt auch wie in Deutschland, um halt als Bezugsperson einen engen Kontakt zu den Schülern herzustellen. Ab der 4. Klasse erfolgt dann die Verteilung des Unterrichts auf einzelne Fachlehrer. Gewöhnlich ist der Unterricht koedukativ, aber nicht in staatlich-religiösen und jüdisch-orthodoxen Schulen. Da werden halt Mädchen und Jungen weiterhin getrennt und voneinander unterrichtet. In der Primarschule sind alle Fächer für alle Schüler obligatorisch, das heißt, es gibt keine Wahlfreiheit der Fächer. Insgesamt zählt das Schuljahr etwa plus minus 200 Schulalltage und umfasst dabei Fächer wie Mathematik, Literatur, Geschichte, Naturkunde, Wissenschaft, Englisch, Sport und Bibel. Während dann das Grundcurriculum vom Bildungsministerium vorgegeben wird, können dann halt die Schulen, wie bereits gesagt, sich eigene Schulprofile anlegen. Und da wurde zum Beispiel erwähnt, dass bei 30% aller jüdischen Schulen zum Beispiel Theaterkurse angeboten werden, das wiederum zum Beispiel beim arabischen Bildungssystem nur bei 7% der Fall ist. Es wurde aber auch deutlich, dass zum Beispiel beim Englischunterricht, und das seht ihr hier in der kleinen Tabelle, dass 95% aller staatlich arabischen, staatlich allgemeinen und staatlich religiösen Schulen Englischunterricht zu 95% anbieten, das aber bei den ultraorthodoxen Schulen als weniger wichtig empfunden wird. Dort wird es halt nur zu 63% unterrichtet. Das liegt halt da halt die ultraorthodoxen Schulen halt so eine Sonderstellung in Israel haben und die halt ihren Lehrplan autonom gestalten. Dazu kommt dann nochmal später was. Okay. Alles klar. In den staatlich-arabischen Schulen wird dann neben der Bibel auch der Koran gelesen. Und es ist generell so, dass fast alle arabisch-israelischen Schüler eine staatlich-arabische Schule besuchen. Hinsichtlich der Verteilung der jüdischen Schülerschaft ist in der letzten Zeit eine Entwicklung beobachtbar. Und zwar war das so, dass 1990 71% ihrer Kinder auf eine staatlich allgemeine, 21,3% auf eine staatlich religiöse und 7,6% auf eine ultraorthodoxe Schule geschickt haben. 2007 sah das dann schon etwas anders aus. Da waren es nur 55% auf den staatlich allgemeinen, 18% auf den staatlich religiösen und 25% bei den ultraorthodoxen Schulen. Und diese Entwicklung wird dadurch begründet, dass man halt sagt, dass in den ultraorthodoxen, dass bei den ultraorthodoxen halt die Geburtenrate im religiösen Sektor extrem hoch ist und dass vor allem ultraorthodoxen Schulen Ganztagsschulen anbieten, was dann wiederum halt für sozial benachteiligte Familien als attraktives Angebot gilt. Ja, zum Sekundarbereich 1 ist zu sagen, dass das israelische Erziehungssystem bestrebt ist, möglichst allen Schülern einen 12-jährigen Schulbesuch zu ermöglichen. Und es gibt eigentlich auch tendenziell gerade auch eine Hoffnung dazu, also es entwickelt sich eigentlich recht prima. Und zwar war das so, dass es 1948 nur 12% aller jüdischen Schüler eine Sekundarschule besucht haben, 2003 hingegen bereits schon 97,2%. Und diese 97,2% verteilen sich dann auf die Schultypen wie folgt: 63,4% auf staatlich allgemeinen, 16,7% auf staatlich religiösen und 17,1% auf ultraorthodoxen Schulen. Hinsichtlich jüdisch und arabisch lässt sich dann feststellen, dass im Jahr 2003 eine Sekundarschule besucht haben, beim jüdischen Sektor, wie bereits gesagt, 97,2% und im arabischen Sektor 23,3%. Hinsichtlich dann aber der Abschlüsse fällt dann die Zahl dann wieder in den Keller, und zwar ist zu sagen, dass generell von den 97,2% man sich erhofft, dass 95,1% auch den Abschluss schaffen werden, während im arabischen Sektor zu verzeichnen ist, dass da von den 93,3% wahrscheinlich nur 75% auch den Abschluss schaffen werden. Und weil die Zahl der Abbrüche, also der Schulabbrüche, einfach so enorm ist, hat dann im Jahr 2007 die Knesset, also das Einkammernparlament in Israel, beschlossen, die Schulpflicht bis zum Alter von 18 Jahren auszudehnen. Aber ich weiß nicht, inwiefern das, also das stand nicht, ob es jetzt umgesetzt worden ist. Weiß ich auch nicht. Das steht in Stern. Ja, zum Sekundarbereich 2 ist zu sagen, dass sich das ähnlich wie dem amerikanischen Schulsystem vertikal gegliedert ist, also die High School. Es wird dabei in Junior High School und Senior High School unterschieden. Die Junior High School umfasst die Klassen 7 bis 9 und Ziel ist halt, das wurde ja bereits anfangs gesagt, Integration aller gesellschaftlicher Gruppen einer Klasse. Und dazu werden auch sogenannte Bildungsregionen gebildet und dann halt möglichst unterschiedliche sozioökonomischen Kinder aus möglichst unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen in eine Klasse zu fassen. Die Senior High School umfasst die Klassen 10 bis 12. Dabei wird dann wiederum unterschieden zwischen akademisch orientierten und berufsorientierten Fachschulen. In Baden jedoch ist das Abitur, also das BAGRUT, möglich. So, zu den Hochschulen noch einiges. In Israel existieren 6 Hochschulen, die hier auch aufgezählt sind. Daneben gibt es eine Fernuniversität in Tel Aviv und das Weizmann-Institut. Vielleicht zu den Zulassungsbedingungen ist zu sagen, dass es generell so ist, dass alle Fächer, die auch in Deutschland zulassungsbeschränkt sind, auch in Israel zulassungserschwert sind, und dass Studienbewerber halt zu Beginn ihres Studiums halt so eine psychometrische Prüfung, PET, ablegen müssen. Das ist dann halt eine Multiple-Choice-Prüfung, die halt in verschiedenen Ländern abgelegt werden kann und auch in verschiedenen Sprachen. Zu den Abschlüssen ist zu sagen, dass es mittlerweile auch so ist wie bei uns. Es ist auch auf Bachelor und Master umgestellt. Zu den Gebühren vielleicht, falls sich jemand interessiert, ist zu sagen, dass Israel für die Einheimischen eine Studiengebühr von 2.000 US-Dollar erhebt und für ausländische Schüler, das wird halt meistens auch mit Unterkunft etc. verbunden, also für ein Studienjahr 8.000 bis 10.000 US-Dollar, wobei dann nochmal für ein einzelnes Semester etwa ca. 5.000 bis 6.000 US-Dollar anfallen an Kosten. So, dann mal kurz zu Frieden lernen in Israels Klassenzimmer. Da geht es halt darum, dass halt in Israel vor allem Toleranz und halt auch die Vielfalt das ein Verständnis für Vielfalt und Frieden beigebracht werden soll. Und ein Beispiel dazu habe ich gefunden. Dann gibt es als Beispiele für friedensfördernde israelische Lehrbücher. Das lese ich mal gleich vor. Der erste Punkt heißt: In israelischen Lehrbüchern werden den Schülern in Rollenspielen unterschiedliche Perspektive vermittelt. Hierzu heißt es, die Schüler bilden zum Beispiel Gruppen, von denen die eine jüdische und die andere palästinensische Journalisten repräsentiert, und erstellen dabei einen Bericht über die UN-Resolution aus dem Jahr 1947, die zu dem UN-Teilungsplan für Palästina führten. Danach sollen dann die Schüler in Unterschieden zwischen den Berichten der palästinensischen und der jüdischen Journalisten besprechen. Das heißt, sich austauschen, wie was berichtet wird. Oder ein anderer Punkt wäre, israelische Lehrbücher erkennen die Leistung der Araber und der Muslime an. In einem der Texte werden die Araber als Begründer der Zivilisation bezeichnet. Sie entdeckten als erstes die Existenz ansteckender Krankheiten, sie bauten auch als erste öffentliche Krankenhäuser. Aufgrund des bedeutenden arabischen Beitrags zu verschiedenen Wissenschaften tragen auch heute bestimmte Disziplinen noch arabische Namen, zum Beispiel Algebra. Das wäre dann von diesem Buch von Generation to Generation, wird das dann unterrichtet. Also dazu haben wir noch am Ende, wenn noch Zeit ist, noch ein Video. Da ist nochmal so ein Beispiel, wie jüdische und arabische Kinder gemeinsam unterrichtet werden.
Dazu Fragen. Das ist nochmal deutlich geworden, diese Verschiebung, das können wir auch Presse entnehmen. Darf ich gerade nochmal?
Ja, also zu einem regelrechten Kulturkampf in Israel wird. Und ich fand es auch gut, dass Sie jetzt am Ende darauf hingewiesen haben, das, was die Curricula angeht, es natürlich Lehrbücher gibt, die auf die gleiche Bedeutung der jüdischen und der muslimisch-arabischen Kultur hinweisen. Man muss natürlich freilich sagen, dass was den Geschichtsunterricht angeht, die Sache etwas kritischer angesehen wird. insbesondere wenn es darum geht, den Schülerinnen und Schülern, also auch in sowohl im arabischen als auch im jüdischen Schulwesen, die Ereignisse der Staatsgründung von 1947-48, bei der 750.000 palästinensische Araber das Land verlassen mussten, die sind geflohen, die sind zum Teil auch vertrieben worden, dass das eine sehr umstrittene Frage ist. Und also eigentlich ist es nicht zulässig, etwa das arabische Wort für diese Vertreibung Nakba zu verwenden. Das ist also vom Unterrichtsministerium regelrecht verboten worden. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, ich will es nochmal hervorheben, dass selbstverständlich in dem arabischen Schulwesen die hebräische Sprache und auch neue hebräische Literatur gelehrt wird, dass aber umgekehrt in, die Kommilitonin hat es gesagt, im jüdischen Schulwesen man durchaus Arabisch lernen kann, aber nicht muss. Das schafft auch so eine gewisse Asymmetrie. Und Sie werden sich ohnehin fragen, das ist man ja von Deutschland aus gar nicht gewohnt, warum es zwei unterschiedliche ethnisch geprägte Schulformen gibt. Das hängt nun nochmal mit dem Ziel der zionistischen Staatsgründung zusammen, einerseits und natürlich andererseits, dass man dem arabischen Bevölkerungsteil keine, ja, wie soll man sagen, Judaisierung aufzwingen will, sondern ihnen ermöglichen will, die eigene Kultur und Geschichte zu pflegen. Das Problem, darauf haben Sie hingewiesen, ist natürlich, ob die Finanzierung dieser unterschiedlichen ethnisch geprägten Schulwesen annähernd gleichberechtigt ist, was jedenfalls in den letzten Jahren noch nicht.
Gleich, soweit. Ja. Okay. So, im dritten Teil geht es nun um die Probleme und Lösungsstrategien. Wie ihr das vielleicht in anderen Diskussionen über Schulsysteme erkennt, kommt man nicht umher, wenn man ein Schulsystem beschreibt, auch letztendlich die Geschichte, aktuelle Entwicklungen zu beschreiben, aber auch Zukunft. Und was die Zukunft angeht, muss man sich mit Problemen beschäftigen, die das israelische Schulsystem ohne weiteres hat. Zunächst einmal, Herr Prumnik hat das schon erwähnt, geht es um die Sonderstellung der ultraorthodoxen Schulen. Und es ist so, dass seit 1948 gilt, dass ultraorthodoxe Studenten vom Wehrdienst befreit sind und sich ausschließlich des Religionsstudiums wenden können. Und der Vorwurf, der diesen Schulen, aber auch den Schülern gemacht wird, ist, dass eben Pflichtfächer bewusst vernachlässigt werden. Im Gegensatz zu diesen ultraorthodoxen Schulen gibt es auch orthodoxe Schulen, wo allerdings die Notwendigkeit des Wehrdienstes, und das bedeutet auch wieder, dass man eine weltliche Bildung zulässt, eben hier als wichtig erachtet. Und ultraorthodoxe Schulabgänge im Gegensatz zu den orthodoxen, im Hintergrund mit minimalen Kenntnissen in Mathematik, Naturwissenschaft und Gemeinschaftskunde ausgestattet sind, aber auch die Fremdsprache Englisch zum Beispiel spielt so gut wie keine Rolle, beziehungsweise findet die Schule in Englisch findet gar nicht statt. Ultraorthodoxe sind nicht, so lautet der Vorwurf, für die Ansprüche der modernen Wirtschaft geschult. Es herrscht eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und hier wird auch der Vorwurf gemacht, dass man sich da etwas leicht macht. Der Staat bezahlt Arbeitslosen und Sozialhilfe und man lehne sich zurück und ja, wendet sich dem Tora-Studium oder was auch immer zu. Es ist auch interessant, dass die orthodoxen, also ultraorthodoxen Familien, also jüdische sowie arabische Religion, eine sehr hohe Geburtenrate haben. Wir sprechen hier von durchschnittlich 7 Kinder in jüdischen Familien und in arabischen Familien bis zu 6 Kinder. Also das ist doppelt so viel wie in Familien, die in Anführungszeichen weniger religiös sind. Das bedeutet natürlich eben, dass diese ultraorthodoxen Bevölkerungsgruppen stark am Wachsen sind. Es wird gefordert, dass der Staat die Notwendigkeit erkennen muss, hier einzugreifen und ein klares Reglement zu schaffen, dass auch die orthodoxen Schulen und auch Studierenden in die Verantwortung zwingt, eben sich nicht der ländlichen Ausbildung entgegenzusetzen. Es gibt natürlich auch hier eine Gegenposition und es gibt die unterorthodoxen Haupt eben auch, sie seien vorbereitet. Es gibt Hochschulvorbereitungskurse zum Beispiel. Doch hierbei sei zu hinterfragen, inwiefern diese Kurse auch letztendlich das kompensieren, was während der ganzen Schulzeit eben vernachlässigt wird. Diese Kritikpunkte werden von Dan David formuliert. Er ist Geschäftsführer des Centers für sozialpolitische Studien der Universität Tel Aviv. Und er hat hier eine Studie gemacht und stellt fest, dass eben nur 39% eine staatlich säkulare Schule besuchen. Und der Schwerpunkt deutlich, wie ihr seht, hier auf den religiösen Schulen liegt. Hier besser zu beachten, dass die ultraorthodoxen jüdischen Schulen und die arabischen Schulen bei bleibendem Wachstum der Bevölkerung und dieser Bevölkerungsgruppe im Jahre 2040 78% der Grundschulen ausmachen und nur 14% eine staatlich säkulare Schule besuchen. Und wie ich eben schon sagte, also hier ist es doch ganz deutlich die Forderung, dass man sich eben diesen ländlichen Themen und auch der Naturwissenschaften und wirtschaftlichen Themen eben nicht verschließen darf und soll. Ein weiterer wichtiger Punkt der Kritik oder der Probleme des israelischen Schulsystems sind die Sparmaßnahmen im Bildungssektor. 62% weniger Fördermittel stehen zur Verfügung. Das bedeutet mitunter einen Wegfall von 250 Unterrichtsstunden. Es werden ganze Fächer gestrichen, zum Beispiel Physik, Chemie, Biologie. Dabei ist eine ganz interessante Statistik hier in den Artikeln erwähnt worden. Also es gibt Schüler, die ihre Schullaufbahn beenden und eine Stunde Physik oder Chemie in ihrem Leben gehabt haben. Oder gar keine. Ja. Es gibt sehr große Klassen. Und eine individuelle Förderung ist nur schwer möglich. Ihr merkt schon, also das sind Punkte, also gerade die Klassengröße zum Beispiel kennt ihr von aktuellen Diskussionen auch ums deutsche Schulsystem oder andere hier in Europa. Man kann zu jedem Punkt, denke ich, eine ganze Menge diskutieren, analysieren und hinterfragen. In diesem Bereich der Darstellung der Probleme geht es eigentlich zunächst einmal erstmal klarzulegen, was sind denn die Probleme und wo könnte man denn Probleme lösen? Gibt es auch positive Initiativen des israelischen Ministeriums für Schule? Es gibt sehr viele Privatschulen. Hierbei werden die gesponsert von Wirtschaftsunternehmen aus der Hightech-Branche. Staatliche Schulen bieten als Reaktion darauf Sonderklassen auf Privatschulniveau an. Das bedeutet, es sind kleinere Klassen, da reden wir jetzt von 25 bis 30 Schülern. Es gibt mehr Fächer, allerdings kostet es Geld und das wären jährlich bis zu 1200 Euro umgerechnet. Das staatliche Schulsystem kann nicht alles kompensieren, also möglich sind die Wirtschaftsanforderungen, gerade die, wie Sabrina schon ganz gut dargestellt hat, der Dienstleistungssektor stellt eben große Forderungen und da kann man mit dem Schulsystem, wie es jetzt besteht, nur sehr schlecht reagieren. Es gibt also einen Nachhilfeboom und private Zusatzangebote werden gestartet und Initiativen von Familien und anderen gönne im Prinzip kompensieren einiges. Private Zusatzangebote wären zum Beispiel Militärs, also Soldaten, die in die Schulen gehen, Nachhilfeunterricht machen oder sonstige Zusatzangebote anbieten und dergleichen. Man kann auch hier in dem Sinne über materielle Leistungen sprechen, wo Familien eben zusammenlegen und PCs für Schulen und die Klassen eben kaufen. Ein weiteres Problem ist natürlich die Frage der Chancengleichheit und des Bildungszugangs. Das Problem in Israel ist, dass Bildung eben Geld kostet. Wer also gute Bildung haben möchte, muss eben in Kauf nehmen, dass man eben auch zusätzliche Fächer und Lehrer etc. bezahlen muss. Das ist also für die sozial schwachen Familien also dann auch relativ schwierig. Privatschulen gäbe es natürlich dann noch. Allerdings wird da auch nicht jeder zugelassen. Also A, weil sich nicht jeder leisten kann, aber zum Beispiel äthiopische Juden werden auch da nicht so gerne gesehen. Dieses finanzielle Engagement der Eltern, aber auch der Unternehmen, bedeutet eine Einflussnahme auf den Unterricht. Letztendlich können wir hier diskutieren, wie es mit dem demokratischen Verständnis aussieht. Ist das wünschenswert, dass hier Unternehmen und Eltern eben Einfluss auf den Unterricht nehmen? Des Weiteren, was eine sehr interessante Frage ist, der Beruf des Lehrers, das professionelle Verständnis des Lehrers ist relativ gering. Man unterstellt ihm oder ihr eine geringe Motivation. Nun warum? Weil die Bezahlung relativ schlecht ist. Brutto bleiben weniger als 1.000 Euro im Monat. Dabei bleibt zu fragen, also wie hoch dann letztendlich die Motivation ist, sich besonders ins Zeug zu legen und guten Unterricht zu machen. Die Frage ist auch, wie gut sind die Lehrer ausgebildet? Also wer jetzt die schulischen Bedingungen eben kennt, welche Fächer wegfallen an Universitäten, ist zum Beispiel auch extrem schlimm. Da werden auch teilweise Institute geschlossen, Dozenten werden entlassen und so weiter. Also die Lehrerausbildung ist auch ein Problem. Was man stattdessen macht, und das ist hier wieder der Einfluss der Wirtschaft, man holt Leute aus der Hightech-Industrie und setzt sie als Lehrer ein, die sind besser bezahlt, das ist wiederum eine schlechte Motivation für staatlich ausgebildete Lehrer. Und mal zum Vergleich, also BA-Studenten, also BA-Absolventen verdienen in Israel bis zu 550, also im Durchschnitt, nicht bis zum Durchschnitt, 550 Euro im Monat. Ich habe eben auf dieser Folie noch die religiösen Probleme gehabt. Auch die religiösen Probleme, die sind eigentlich im Prinzip so komplex und ziehen sich wie ein roter Faden, nicht nur durch die israelische Geschichte, sondern möglicherweise auch durch die ganzen Bildungsinstitutionen. Und diesen hauptsächlich religiösen Problemen habe ich, oder haben wir, hier doch noch einen stärkeren Fokus drauf gelegt. Und wir wollen nur drei Lösungsansätze oder zumindest mal positive Tendenzen präsentieren. Zum einen gibt es eine Schule in Tel Aviv, das ist die Rogozin-Bialik-Schule. Die werde ich im Folgenden erklären. Es gibt Projekte, und da ist hier das Giva-Tel-Aviva-Projekt zu erwähnen, und es gibt Hand-in-Hand- oder Hand-in-Hand-Schulen. Schauen wir uns zunächst mal die Rogozin-Bialik-Schule an, die ist auch hier in Deutschland interessanterweise diskutiert, und das ist eben eine ganz typische Problemschule ist oder eigentlich sein müsste, das ist die bessere Formulierung, dann ist es eine Schule speziell für Flüchtlings- und Einwandererkinder. Da sind zurzeit 725 Schüler in dieser Schule in Tel Aviv zwischen 5 und 18 Jahren. Und wenn man sich die Struktur, also die Zusammensetzung der Schülerschaft ansieht, stellt man fest, dass nur 25% aus diesen alteingesessenen israelischen Familien kommen. Der Rest sind zum Beispiel illegale Gastarbeiter, jüdische Neueinwanderer, das sind zum Beispiel Einwanderer aus den ehemaligen Sowjetstaaten. Neue Israelis, das sind oder Einwanderer oder Gastarbeiter, deren Status jetzt legalisiert wurde, also nicht mehr illegal, sondern legal jetzt im Staat. Es gibt arabische Israelis und Israelis und davor Flüchtlinge. Also wir sehen ganz deutlich, der größte Teil dieser Schülerschaft müssten eigentlich Problemschüler sein. Doch man schafft es hier ganz gut darauf zu reagieren und eben zu verdeutlichen, dass man hier zusammen sowohl arabische Israelis als auch illegale und alle möglichen Probleme, die da entstehen, eben zusammen leben und zusammenwirken können. Was ist denn die Zielsetzung dieser Schule? Nun, zunächst mal geht es hier um die Legalisierung des Status der Kinder, also das heißt Staatsbürgerschaft, dass man eben ein Aufenthaltserlaubnis erwirkt. Es geht um die Förderung der Identifikation mit der neuen Heimat, aber gleichzeitig auch die Stärkung der Verbindung zum Herkunftsland. Und es geht natürlich auch darum, einen guten Schulabschluss zu schaffen. Gerade viele dieser Gastarbeiter und Angehörige Kinder kommen aus doch eher bildungsfernen Schichten und so liegt vor den Pädagogen eine riesige Arbeit. Doch mit großem Engagement wird da scheinbar zu Werke gegangen, sodass letztendlich auch viele einen Abschluss schaffen und anschließend Wehrdienst leisten können. Wehrdienst ist, also Wehrdienst plus das nationale Verständnis wird in dieser Schule sehr groß geschrieben, sodass eben letztendlich erweckt werden soll, dass letztendlich die Männer 3 Jahre und die Frauen 2 Jahre anschließend Wehrdienst machen und auch danach wiederum eine berufliche Zukunft haben.
Darf ich dazu was sagen, weil das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, also mit den illegalen Gastarbeitern. Das hängt mit damit zusammen, dass im Bereich der niedrig bewerteten Dienstleistungen, sei es in dem noch verbliebenen Bau- und Konstruktionsgewerbe, sei es etwa in der Altenpflege oder anderswo, man aus politischen Gründen in den letzten Jahren zunehmend darauf verzichtet hat, wie das früher der Fall gewesen ist, also arabisch-palästinensische Arbeiter einzustellen. Und man sollte also vielleicht lieber eine Bevölkerungsgruppe hinzuziehen, die politisch weniger brisant ist, weswegen man vor allem um Personal aus Südostasien, etwa aus den Philippinen, geworben hat. Leute, die nicht im Verdacht stehen, die eine oder andere Bevölkerungsgruppe zu verstärken, sondern das ist ein ganz ähnliches Phänomen gewesen in den 60er und 70er Jahren in Deutschland hatten, von dem man annehmen konnte, dass wenn sie dann mal genug Geld verdient haben, sie wieder zurückgehen würden. Aber nicht anders als in Deutschland, was auch in Israel. Diese Leute sind einfach geblieben und der Aufenthaltsstatus ist prekär. Deswegen ist natürlich, so wenn Sie sich noch was dazu sagen, also ein sehr beherzigenswertes Unternehmen ist. In Israel selbst ist es sicher noch mal ein Stück schwieriger zu bleiben, wenn der legale Aufenthaltsstatus verwirkt wird. Aber das kommt jetzt sicher.
Also die Frage stellt sich nun, wie wird das denn überhaupt durchgeführt? Also zunächst mal geht es darum, eben den Status der Kinder zu legalisieren. Also das sind unsere bürokratischen Schritte, die gemacht werden müssen. Die Schule beruft sich auf die UN-Kinderrechtskonvention von 1949. Heißt also, alle Kinder haben das Recht auf Ausbildung, unabhängig des Status ihrer Eltern. Es geht um das Ausklammern alltäglicher Probleme. Das heißt also, die familiären Probleme, wirtschaftlichen Probleme sollen ausklammern, also persönlicher Natur. Es geht aber auch darum, dass die Polizei zum Beispiel keine Ausweiskontrollen auf dem Schulhof oder im Schulgebäude macht, sodass eben Schüler und Lehrer eben unter sich sind. Es geht darum, diesen Kindern eine Zukunft zu geben oder zu präsentieren, eine Perspektive. Das heißt also auch die Förderung des Ehrgeizes. Es herrscht dort ein Leistungsprinzip, aber man soll es nicht vielleicht nicht ganz so negativ belasten, diesen Begriff, sondern es geht eben darum, eben festzustellen, ich kann eben was erreichen, wenn ich aus meiner Lage herauskommen möchte, mit guter Bildung letztendlich. Die Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an, das heißt, es gibt Essen und Nachhilfeprogramme, Sportaktivitäten und das Ganze bis 20 Uhr abends. Es gibt eine seelische Betreuung, das ist zum Beispiel in Form von Traumaspezialisten für Flüchtlingskinder zum Beispiel. Und die Schule bietet Praktika und Unternehmen, um also den engen Bezug zum realen Leben eben herzustellen. Das findet nachmittags 2-mal die Woche statt. Und sie baut auf ehrenamtliche Helfer und auch auf das Militär, wie ich eben schon sagte, also Absolventen, die dann den Militärdienst machen, die gehen dann auch zurück in die Schulen und bieten dort eben Nachhilfe und sonstige Projekte. Die Unterrichtssprache ist Hebräisch und zur Integration der Eltern versucht man eben auch Sprachkurse eben für diese anzubieten. So. Man muss aber vielleicht doch fairerweise sagen, es handelt sich hier um eine Schule in Tel Aviv. Mir ist jetzt nicht ganz bekannt, ob es mehrere solcher Modelle gibt, ob das im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht. Es sei aber trotzdem erwähnt, es gibt eben eine, es gibt die Tendenz, es gibt den Versuch, hier was zu unternehmen.
Können Sie gerade noch sagen, ob das eine staatliche Schule ist, die das Konzept im Sinne dieses Autonomisierungsplans entwickelt hat, oder also, ist es eine
privat geförderte oder mindestens mitgesponserte Schule?
Auf jeden Fall privat mitgefördert. Mir ist jetzt nicht ganz klar oder nicht bekannt, inwiefern der Staat für Kosten aufgenommen. Tatsache ist eben die, dass Unternehmen dort schon erheblich investieren. Die Unternehmen profitieren auch davon, dass die Kinder eben, profitieren ist vielleicht der falsche Begriff, dass die Kinder eben nachher Praktika bei ihnen absolvieren und im Gegenzug davon dazu sponsern sie einiges oder einen wesentlichen Teil. Aber wie gesagt, auch ehrenamtliche Helfer plus Spenden etc. finanzieren das ganze Projekt. Ein zweiter schöner Lösungsansatz ist Giva Taviva. Das ist eine Institution zur jüdisch-arabischen Verständigung, also wegen unserer Zweck von der rein klassischen Problemschule, sondern hier geht es jetzt mehr um die religiöse Diskussion, und zwar der jüdisch-arabischen. Gegründet wurde dieses Zentrum 1949 als Fortbildungszentrum für Kibbutz-Mitglieder, benannt nach Haviva Reik, das ist eine Kibbutz-Aktivistin und Widerstandskämpferin, die 1944 von SS-Soldaten in der Slowakei beim Kampf gegen die deutsche Wehrmacht festgenommen und getötet wurde. In den 1950ern war das Ziel dieser Institution die Verständigung zwischen Juden und Arabern. 1963, also jetzt etwas konkreter, wurde ein Center gegründet, und zwar das Jewish Arab Center for Peace. Und das ist, man kann sich das so vorstellen, das ist ein Campus im Prinzip mit mehreren Zentren und Gebäuden und Einrichtungen. Und einige davon wären hier zum Beispiel das Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien. Also ganz interessant, hier wird die Rolle der Frau diskutiert. Die Förderung der Gleichstellung ist hier ein Ziel, sowohl in der jüdischen, aber auch in der arabischen Gesellschaft. Es gibt ein Kunstzentrum für Jugendliche, die da kreativ tätig sein möchten, also auch immer jüdisch-arabisch zusammenwirken. Es gibt eine Friedensbibliothek, hier gibt es ja Literatur zum Thema, sowohl was die Geschichte, die Politik, aber auch die Religion betrifft, Diskussionen und einfache Berichte. Und es gibt ein Institut für arabische Studien, hier werden arabische Lehrbücher publiziert und es gibt Arabisch-Sprachkurse. Dann gibt es drei konkrete Projekte. Ich möchte nur auf eines eingehen, aber trotzdem drei nennen. Es gibt dieses Face-to-Face, da komme ich gleich zu. Es gibt ein Projekt, das heißt Education for Tolerance in Sports. Kennt ihr vielleicht auch im Prinzip aus unserer Gesellschaft, im Prinzip, wo Leistungssportler, hier mit zum Beispiel die Geschichte eines jüdischen Torhüters, der in einem arabischen Verein spielt und dort auch Mannschaftskapitän ist und eben so eine Art Idol für die Jugendlichen ist und eben diese Integration und das Zusammenwerken eben von Juden und Arabern eben symbolisiert und da eben so ein bisschen Vorreiter ist. Das allerdings nur für arabische Teilnehmer gedacht. Wenn man in diesem Projekt teilnimmt, muss man nachher eine Arbeit drüber schreiben. Man muss auf jeden Fall das auch in die Tat umsetzen. Man muss zum Beispiel einen Fußballkurs anbieten oder was auch immer, oder einen Sportverein gründen, nachher um eben dann das Zusammenwerken eben zu stärken. Dann gibt es Seminars for Groups from Abroad, das heißt also, man kann als Deutscher zum Beispiel, das gibt es seit den 1990ern, gibt es das, 1 bis 5 Tage dort verbringen und sich eben diesem israelisch-arabischen Konflikt beschäftigen. Und das kann man auch mit einer schönen Arbeit abschließen, wenn man möchte, und ja, kann auch Freundschaften knüpfen. Ich möchte zu dem Face-to-Face noch einiges sagen. Das ist ganz interessant. Das ist nämlich ein zweitägiges Begegnungsprojekt. Das findet in den Schulen statt. Und das ist für jüdische und arabische Oberschüler der Klassen 11 und 12. Was passiert da? Also es gibt jeweils einen arabischen und einen jüdischen Trainer. Und die führen dann mit den Schülern zusammen in Gruppen einen offenen Dialog. So, und am Ende wird ein gemeinsamer Abend, also eine kleine Party gestaltet. Das hört sich nett an, ist bestimmt auch ganz nett, birgt aber eine Menge Probleme, denn das Hauptproblem ist eigentlich, sind natürlich auch die Ressourcen. Also das heißt, also man muss natürlich, man braucht Räume, man braucht eine gewisse Zeit, man braucht Personal, um das vor- und nachzubereiten. Man muss sich die Frage stellen, was sind denn da überhaupt die Tabuthemen, wie kann ich mit meiner jüdischen, wie kann ich mit meiner arabischen Gruppe eben dorthin gehen, welche Stereotypen sind meiner Gruppe bekannt, was sind Vorurteile etc. Und das ist immer wieder doch letztendlich ein Problem. Das ist sowohl bei der Lehrerschaft ein Problem, als auch bei den Schülern. Man versucht natürlich dieses Problem, das ist natürlich, wie soll ich sagen, also so eine Art Work in progress, man erfindet sich da immer wieder neu, man versucht natürlich auch, die Probleme sind bekannt, man versucht dazu auch zu reagieren, man versucht die Vorbereitung und Nachbereitung zu verbessern, man versucht also für diese Projekte Lehrmaterialien zur Vorbereitung zur Verfügung zu stellen, Lehrerfortbildung zu machen, auch Lehreraustausch, das heißt, der jüdische geht, Lehrer geht in die arabische und umgekehrt. Man versucht also über das Projekt hinaus auch eine langfristige Zusammenarbeit zu fördern, also zum Beispiel Internetprojekte zum Beispiel, das ist also nicht nach den 2 Tagen eben vorbei ist. Und das gestaltet sich letztendlich jetzt ganz aktuell eigentlich in 2 Phasen dieser Begegnung. Es gibt einen persönlichen, es gibt einen politischen Austausch und eine Diskussion. Ein Problem, was aber letztendlich nie richtig aufgelöst werden kann mit der ganzen Geschichte, und das ist eigentlich, was wir immer mit Israel in Verbindung immer wieder diskutieren, wenn man abends die Nachrichten schaut, ist immer wieder dasselbe Problem. Es gibt einen Konflikt zwischen Juden und Arabern und es gibt die Sprachbarriere, es gibt diese Vorurteile, es gibt auch Bildungs- und Methodenhintergründe, zum Beispiel fällt es in arabischen Schulen schwer, sich dann in einen Stuhlkreis zu setzen und zu diskutieren, da müssen die erst dran gewöhnt werden. Und vor allem ganz empfindlich, wie geht man mit Tabuthemen eben um, wie spricht man die an, spricht man die überhaupt an? Und letztendlich bleibt dann die Frage, wie nähert man sich da? Also es ist wirklich so ein stückweises Herannähern. Letztendlich gut gemeint, die Frage bleibt, wie langfristig ist da der Erfolg? Zu guter Letzt gibt es das Hand-in-Hand Center for Jewish Arab Education. Das ist der dritte Punkt. Das sind also jetzt konkret Schulen. Also da gibt es 4 Stück. Und die erste wurde 1998 auf Initiative jüdischer und arabischer Eltern, das ist erwähnenswert, gegründet, aber auch mit Hilfe der Pädagogen Lee Gordon und Ami Khawaf. Ziel ist ganz einfach, gemeinsamer Unterricht jüdischer und arabischer Jugendlicher und die Vorbereitung auf ein friedliches Zusammenleben. Und ganz entscheidend sind, also die Schule soll Arabern und Juden gleichermaßen, absolut gleichermaßen gerecht werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidendes Ziel. Und das kulturelle Zusammenleben in der Schule soll gefördert werden. Also gemeinsame Festtage werden auch immer gemeinsam gefeiert. Also Juden feiern die arabischen Festtage umgekehrt. So. Die Idee also heißt konkret bilingualer Unterricht, das ist ganz interessant. Also der Unterricht findet mit 2 Lehrern in einem Raum, also eine Klasse, 2 Lehrer statt. Und der Unterricht findet sowohl auf Hebräisch als auch auf Arabisch statt. Es gibt keine Übersetzung. Das soll die Schüler dazu motivieren, eben auch jeweils andere Sprache zu lernen, sich gegenseitig zu helfen. Und grundsätzlich gilt also ein 50-50 Verhältnis, also nicht nur in der Lehrerschaft, sondern auch in der Schülerschaft. Es gibt kleinere Klassen, wie gesagt, mit jeweils 2 Lehrern. Das ist nicht immer so einfach durchzusetzen gewesen, also manchmal gibt es auch nur einen Lehrer, dann eben logischerweise einen arabischen oder einen jüdischen, das ist immer wieder dann auch ein Problem. Letztendlich soll die Motivation gefördert werden des Fremdsprachenerwerbs, also der jeweils anderen Sprache. Die Begegnung mit der jeweils anderen Kultur steht hier im Vordergrund. Heißt also vor allen Dingen auch das Feiern der jeweils anderen Feste der Religion. Die Eltern sind sehr stark involviert und haben dort regelmäßige Treffen, um Feedbacks und Aktuelles zu diskutieren. Was sind also jetzt die Rahmenbedingungen dieser Schule? Wir haben ja gesagt, also zu gleichen Teilen Juden wie Araber. Das hört sich ganz gut an, aber woher kommen sie? Nun, es ist so, dass 85% eben dieser der jüdischen Familien, oder die Eltern dieser Familien, einen Hochschulabschluss haben, bei den Arabern sind es so 55. Die jüdischen Familien bezeichnen sich selbst, ebenso wie die arabischen, als weniger religiös. Bei den Juden bedeutet das konkret, also sie sind eigentlich säkular. Dennoch sind die arabischen Familien tendenziell, so sagt die Studie, doch traditionell. Was denn der Hintergrund, also warum schicke ich meine Schüler eben auf diese, oder meine Kinder auf diese Schule? Die Juden sagen sich, also ich möchte gerne Kontakt mit den arabischen Nachbarn knüpfen. Bei den Arabern ist es vielmehr pragmatisch. Die arabischen Schulen, das haben wir eben auch schon sehr gut gehört, genießen noch einen relativ geringen Stellenwert. sodass die Hoffnung auf bessere Ausbildung gerade in solcher Schule eigentlich für die Araber im Vordergrund steht. Also kann man das zweitklassige arabische Schulsystem in Israel eigentlich vermeiden. Jetzt kommen wir konkret zu den Problemen und den Herausforderungen. Also wir haben festgestellt, das ist also doch alles ganz relativ heterogen. Dieses 50-50-Verhältnis ist zwar auf dem Papier, sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, aber es ist nicht ganz haltbar. Also die Hintergründe sind dann letztendlich trotzdem anders. Und so stellt sich diese Schule immer wieder neuen Herausforderungen und Problemen. Das sind zum einen die Sprache, die Religion, als auch die nationale Identität. Es ist so, dass letztendlich trotz dieser 50-50-Regelung eigentlich das Hebräische Übergewicht hat. Das Arabische hat einen wesentlich geringeren Stellenwert in Israel. Und die Sprache auf dem Schulhof ist letztendlich Hebräisch und auch das Miteinander. Es muss dann teilweise im Unterricht auch doch übersetzt werden, etc. Also ganz glatt läuft es nicht. Inwiefern es aber auch zu sehr nachteilig ist, sei dahingestellt, denn für die arabischen Schüler ist es natürlich gut. Sie können so das Hebräisch lernen und haben so einen guten Berufseinstieg oder Einstieg ins spätere Berufsleben oder weiterführenden Schulen. Die Religion ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist eigentlich ganz witzig, weil sich die Familien selbst in Interviews eigentlich von sich behaupten, sie seien weniger religiös. Doch immer wieder, wenn es Probleme gibt, geht es eigentlich um die Religion, es geht um Feiern, zum Beispiel die arabisch-jüdischen Feiertage. Es ist so, dass es wesentlich mehr jüdische Feiertage gibt als arabische. Da fragen sich die arabischen Eltern, warum müssen wir denn da mitfeiern? Und was bedeuten die Feiertage? Teilweise ist es auch so ein bisschen gegensätzlich. Da stellt der eine Feiertag eigentlich ein Grundprinzip der anderen Religion in Frage. Also so muss man doch letztendlich immer wieder Kompromisse finden und ganz sachte an die Sache herangehen. Und letztendlich ist es dann so, dass man teilweise Rituale und Feste feiert und deren eigentliche Bedeutung so ein bisschen überspielt und neu definiert und sich da ein bisschen neu erfindet im Sinne der Völker und der Religionsverständigung. Ja. Letztendlich ist aber auch wichtig in den Schulen, dass man das eigene Religionsverständnis festigt, aber die vielen Kompromisse bergen auch eine Gefahr mit sich, und zwar diese, dass man eigentlich ganz konservativ eigentlich auf seine Grundfeste zurückgeht und sagt, also mein arabischer Hintergrund oder mein jüdischer Hintergrund ist mir eigentlich doch lieber, und so verzieht man sich dann doch zu Hause in seine vier Wände letztendlich, und da ist die Frage, wie hier die Kommunikation, die Völkerverständigung sozusagen nicht funktioniert hat. Es gibt also letztendlich viele Unsicherheiten und Tabus. In der Schule ist die religiöse Diskussion letztendlich doch zu sehr diskutiert. Es geht auch um die nationale Identität. Also da geht es natürlich um das Zu- und Verstehen der jeweilig anderen Position. Es geht also um politische Konflikte. Das palästinensische Narrativ ist übergewichtet. Das bedeutet eigentlich, dass, also ein Beispiel zum Beispiel, dass jüdische Lehrer tendieren, die Schuld in dieser ganzen politischen Diskussion doch eher ein bisschen bei sich zu suchen. Zum Beispiel zeigen die Bilder, wo israelische Soldaten auf palästinensische Kinder zielen, zum Beispiel. Das schafft natürlich dann zwar also sehr kritisches Selbstverständnis, doch letztendlich bleibt dann die Frage, also welche Position hat denn eigentlich die Schule an sich? Die Schule, und das ist eigentlich überhaupt der Kritikpunkt, die müsste sich da ein bisschen mehr konkretisieren und so eine Art gemeinsamen Nenner finden, wie man sich da versteht. Ja. Die Israel, also die jüdischen Schüler haben, oder beziehungsweise die Eltern haben Angst vor einer Indoktrination ihrer Kinder. Wie ich eben schon sagte, also heißt also letztendlich, dass man sich da doch zu sehr in Frage stellt, vielleicht auch zu einseitig diskutiert. Das ist ein interessanter Punkt, da muss man eigentlich noch vielleicht ein bisschen konkreter und näher untersuchen. Das sehen wir gleich nochmal in einem kleinen Film. Ich möchte noch ganz kurz in diesem Zusammenhang eigentlich nur zeigen, was letztendlich passiert. Also ich hatte ja gesagt, also gerade diese religiöse Frage, man zieht sich da so ein bisschen zurück. Man hat Angst vor dieser Indoktrination. Und letztendlich ist es so, dass die jüdischen Schüler von dieser Schule verschwinden. In der 6. Klasse haben wir so eine 50-50-Regelung, das hatte ich ja eben schon gesagt, funktioniert alles wunderbar. Bis zur 9. Klasse ist es allerdings so, dass dann nur noch arabische Schüler verweilen und völlig unter sich sind. Das finden die natürlich ganz gut, vor allem deren Eltern, weil eben hier letztendlich auf dieser Schule ein ganz gutes, ganz gute Voraussetzung geschafft wird, um letztendlich ins Berufsleben zu gehen. Das Schöne an dieser Schule ist, dass sie sich immer wieder selbst erfindet und auch ganz offen für die Probleme zu sprechen ist. Es gibt einige wissenschaftliche Arbeiten darüber und die führen letztendlich dazu, dass man auch versucht, sich eben zu verbessern. Ja, dass man versucht, Probleme hier zu finden und zu diskutieren und Strategien zu entwickeln. Letztendlich muss man sagen, es gibt, dass es auch nur 4 von diesen Schulen gibt. Das ist also auch keine flächendeckende Lösung. Und selbst diese 4 Schulen haben doch noch diverse Probleme zu diskutieren. Gibt es hierzu Fragen? Dann würden wir gerne abschließen mit einem kleinen Film, passend zu dieser Diskussion, die Hand in Hand Schulen.
Frage? Wo denn?
Yes. Ich kann es nicht konkret sagen. Ich habe auch keine Quelle gefunden, die das auch diskutiert. Also ich kann nur sagen, dass man sich da bei 1.000 Euro einpendelt. Und ich nehme an, dass vieles einfach durch Kosten letztendlich verschwindet. Ganz konkret kann ich nicht sagen, kann man nur mutmaßen. Moment, was sagen denn Sie?
Die übliche Antwort, die Sie etwa von jemandem wie dem ehemaligen israelischen Botschafter in Deutschland, Avi Primor, bekommen würden, ist, dass Israel große Lasten erstens verteidigungspolitischer Art zu tragen hat, das ist also außerordentlich viel Geld natürlich in den Verteidigungshaushalt reingeht, dass zweitens relativ viel Geld in die Siedlungstätigkeit im Westjordanland geht, drittens muss man berücksichtigen, dass in Israel seit einigen Jahren parteipolitisch eine neoliberale Koalition regiert, die eindeutig, und davon haben ja diese vielen Sozialproteste gezeigt, die es also im Sommer gegeben hat, also die Gutverdienenden befürworten. Und das heißt, dass es da also, was die Steuern angeht, eine starke Ungleichverteilung gibt. Und unter diesen angespannten Bedingungen fließt dann einfach vergleichsweise wenig Geld ins Bildungswesen. Israel ist anders als etwa die Bundesrepublik Deutschland, also kein föderaler Staat, sondern da gibt es eben ein nationales Budget für das gesamte Bildungswesen. Und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass der Großteil der ohnehin sehr verschobenen Steueraufkommens dann in andere politische Projekte geht, beziehungsweise, und das haben wir auch in den anderen Teilen des Referats gehört, dass relativ viel Geld den ultrareligiösen Parteien zugewendet wird, die dann damit ihre Privatschulen finanzieren, die für die jungen Leute, das haben wir auch gehört, zudem noch dadurch attraktiv sind, dass sie bei der großen Armut dieser ultraorthodoxen Bevölkerung auch noch so etwas wie eine Schulspeisung subventionieren. Also ich glaube, das sind einfach so Ungleichgewichte im nationalen Haushalt.
Also zu guter Letzt, in den letzten 5 Minuten schauen wir uns nochmal die Diskussion und die praktische Umsetzung dieser Hand-in-Hand-Schulen an.
Ich heiße Asaf und werde die jüdisch-arabische Schule besuchen. Ich denke, es ist eine gute Schule, auf der ich viel Interessantes lernen kann. Andererseits sind dort auch Araber, es ist also nicht wirklich sicher. Die Schule liegt im arabischen Dorf Kfar Kara und dort könnte es sogar Terroranschläge geben.
Thank you.
In meiner Kindheit bin ich damit aufgewachsen, die Juden zu hassen. Sie seien schlecht und gefährlich wie die Löwen. Mir haben sie ständig erzählt, Juden seien sehr schlechte Menschen. Als dann meine Tochter heranwuchs und sagte, sie hasse Juden, da fragte ich mich, warum sollte sie genauso aufwachsen wie ich, voller Hass gegen Juden. Ich bin ganz aufgeregt. Das wird mein erster Tag auf der jüdisch-arabischen Schule. Ich werde dort sicher neue Freunde finden und Arabisch lernen.
Anfang 2004 gründen jüdische und palästinensische Eltern im Norden Israels eine Schule, in der sie ihre Kinder gemeinsam unterrichten lassen, damit sie gemeinsam eine Brücke in die Zukunft schlagen.
Ich bin froh, dass es losgeht. Wir haben uns diese Schule so sehr gewünscht und jetzt bauen wir sie endlich ein. Eltern wie Kinder gehen auf eine gemeinsame Reise in unbekanntes Land.
Die Grundschule trägt einen symbolischen Namen. Die Brücke über den Wadi. Sie soll jüdischen wie palästinensischen Kindern ausgerechnet dort den Weg zu Gemeinsamkeiten ebnen, wo noch 2002 zahlreiche arabische Terrorangriffe Juden wie Araber in den Tod rissen. Der Versuch eines friedlichen Zusammenlebens führt auch über die Sprache. Die Kinder werden auf Arabisch und Hebräisch unterrichtet. Zwei Jahre dauerte es, um massive Widerstände im israelischen Bildungsministerium zu überwinden, denn die Schule liegt inmitten eines hochsensiblen Grenzbereichs jüdischer wie palästinensischer Siedlungen. Nun sitzen in jeder Klasse gleich viele jüdische wie arabische Schülerinnen und Schüler. Im Unterricht gestalten arabische wie jüdische Lehrer gemeinsam. Aus verschiedenen Welten lernen gemeinsam ohne Vorurteil und ohne Vorbehalte auch die Sprache des Nachbarn. Auf dieser Schule ruhen viele Hoffnungen und hohe Erwartungen von Eltern, Lehrern und Organisatoren. Aber natürlich sind auch Konflikte.
Und kurz Unterbrechung, bevor wir essen gehen, in der kommenden Woche habe ich leider einen auswärtigen Termin, sodass wir uns in der nächsten Woche nicht treffen. Das heißt, dass wir dann in 14 Tagen die beiden Referate, jüdische Bildung der Zeit der Verfolgung und das von mir übernommene Referat über die jüdische Erwachsenenbildung der Weimarer Republik nach Möglichkeit zusammenpacken. Dafür gibt es dann aber einen interessanten Zusatztermin, nicht am 24., sondern am 25. Also übernächsten Mittwoch. Sie haben ja auch in diesem Referat gesehen, dass der israelischen Armee eine besondere Sozialisationsrolle zukommt. Am 25. um 19 Uhr habe ich einen israelischen Autor eingeladen, David Hanan, der kürzlich auf Deutsch ein Buch publiziert hat unter dem Titel »Ist es noch gut für unser Land zu sterben?« Ein Buch auf der Basis einer Reihe von Gesprächen des Autors mit israelischen Soldaten aus dem Jahr 2010. Ein sehr interessantes Buch, aus dem ein bisschen mehr so die Innenperspektive der etwas älteren israelischen Jugend kennenlernt. Also wenn Sie Zeit und ich glaube im Rahmen dieses Seminars das Interesse haben, dann Mittwoch, der 25. 19 Uhr hier im Jügelhaus, Hörsaal Arabisch 14. Und als Seminar im Ganzen treffen wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bitte.
Okay.
also die ersten brechen ja auch schon auf und unsere Zeit ist eigentlich offiziell auch zu Ende. Wir können das Video vielleicht gerne auf die Online-Plattform stellen, auf OLAT, oder? Und genau, das geht nicht auf 60 Minuten, also die ersten 20 Minuten sind sehr interessant, da wird es also ganz aktuell diskutiert im Prinzip, also da wird das Ganze hinterfragt, warum soll man ein jüdischer Junge denn das sich überhaupt mit anschauen, warum soll man in eine Moschee gehen und so weiter und so fort. Also sehr interessant, gibt auch auf den Online-Plattformen der von Arte auch noch weitere Videos zu diesem Thema. Okay, dann bedanken wir uns. Eure Aufmerksamkeit.